Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original.
Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Folge 84. Doppelspitze, der Fußball-Podcast am 30. Januar 2022. In der Woche der Länderspielpause melden wir uns, was ja zunächst einmal ungewöhnlich erscheint. Mein Name ist Leon Ginzel und neben mir an den Schaltknüppeln dieses Podcastes sitzend Paul-Henning Schneider, der gerade nochmal ganz spontan den Fernseher angeschmissen hat, denn wir werden hier gleich ein Match des Afrika-Cups gucken. Es ist das Viertelfinale Ägypten gegen Marokko und das wird ein Thema nämlich sein in der heutigen Ausgabe, der Afrika-Cup. Den wollen wir ein bisschen besprechen und ansonsten, Henning, wie immer die Frage, wie geht's dir? Wie erlebst du diesen Sonntag, der ein Sturmsonntag ist, beziehungsweise es ist der Sonntag nach dem Sturm, muss man fast sagen. Vor allen Dingen in Norddeutschland hat es sehr, sehr krass reingescheppert.
Auf jeden Fall, es ist ein Wochenende für Fans des Offensivfußballs, weil es ist Sturm ist Programm,
ja.
Und nicht Mittelfeld, nicht Verteidigung und nicht das Tor. Ja, im Norden, auch gerade an der Nordseeküste, da ging es hoch her. Ich habe viele Sommer meiner Kindheit auf Amrum verbracht und da legt man immer von Dagebüll ab. Das ist da in Schleswig-Holstein an der ziemlich weit im Norden an der Nordseeküste. Und da habe ich Bilder gesehen, dass da war Land unter auf jeden Fall. Also hier in Berlin war ja auch Orkan angekündigt und es ist ja auch, ich glaube, in Brandenburg jemand zu Tode gekommen, weil der getroffen wurde von etwas. Das ist ja auch immer sehr gefährlich, von den umfliegenden Gegenständen und Bäumen, Baumteilen da getroffen zu werden. Also es ist schon auch was passiert, auch hier bei uns in der Region. Aber ich fand es jetzt in Berlin nicht ganz so schlimm wie erwartet. Also ich habe mich da auf mehr Gegenwind eingestellt.
Ja.
Aber ja, es ist ein stürmisches Wochenende, ein trüber Sonntag, wo man so rausguckt. Umso schöner, dass wir hier sitzen und wieder mit einigen Leckereien auch eingedeckt sind.
Das stimmt. Die altbekannte und bewährte Kuchendreierkette steht wieder vor uns. Diesmal ist es tatsächlich der Schokokuchen von letzter Woche. Ich hoffe, es ist neuer, aber es ist die gleiche Variante.
Ja, dass dasselbe Stück wird es auf jeden Fall nicht sein. Das haben wir dafür gesorgt, dass das niemand mehr essen kann danach.
Ja.
Aber den habe ich wiedererkannt auch.
Ja, genau.
Der ist schon ein Klassiker hier im Podcast mittlerweile. Und dann ist noch Käsekuchen.
Zwei Neuzugänge, genau.
Ja.
Käsekuchen. Ich hoffe, der sieht sehr gut aus.
Ich finde auch.
Und das andere ist was tippst du?
Es könnte ein Zitronenkuchen sein.
Ja, sehr gut. Mit der fachmännischen Kuchennase und dem Kuchenblick richtig erkannt. Ja, also, mal abseits von Kuchen. Und Afrika Cup gab es natürlich diese Woche ein Thema, was die Fußballnation bewegt hat. Und das war die bemerkenswerte Pressekonferenz von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Die ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, wirklich ein dramatisches Statement von Max Eberl, der einen Schlussstrich zieht, jetzt sehr, sehr überraschend. Und Gladbach sozusagen den Rücken kehrt, kann man nicht sagen, aber da jetzt auf jeden Fall für sich entschieden hat, es geht nicht mehr weiter, ne?
Ja, es geht in Richtung Burnout und das wird ein großes Thema heute sein. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, die Länderspielpause. Das heißt, Bundesliga-Fußball erwartet uns keiner an diesem Wochenende. Dafür, ja, werfen wir einen Blick auf die Geschehnisse da bei Borussia Mönchengladbach, auf die Pressekonferenz, haben ein paar Töne und gucken uns dann in der zweiten Hälfte den Afrika-Cup an, den wir ein bisschen vernachlässigt haben. Also haben wir jetzt nicht so viel drüber geredet. Wir sind mittlerweile im Viertelfinale. Heute laufen die letzten beiden Viertelfinals. Gestern liefen die anderen beiden. Und da schauen wir mal drauf, weil es hat ja auch doch mit den europäischen Ligen zu tun. Jürgen Klopp ist da mit der Presse aneinander geraten. Und das gucken wir uns in der zweiten Hälfte an.
Wann ist Jürgen Klopp noch nicht mit der Presse aneinander geraten? Bei welchem Thema, frage ich mich. Das ist ja ein Dauerbrenner bei Kloppo. Zu dem anderen sehr, sehr bestimmenden Thema in dieser Woche, wo ein Mann tatsächlich Fußball Deutschland ja gerührt hat, würde ich sagen. Und auch für ja sehr viel, für eine Überraschung gesorgt hat, aber auch für bemerkenswerte Worte, offene, ehrliche Worte, die man so auch noch nicht gehört hat und gesehen hat. Die Rede ist von Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und seit Ewigkeiten im Verein, der jetzt in einer offenbar für ihn sehr, sehr krassen Situation eine Pressekonferenz gegeben hat und tatsächlich einen Schlussstrich unter das Kapitel Gladbach zieht. Und da hören wir jetzt vielleicht erstmal zum Start, bevor wir darüber reden und diskutieren, rein, wie er das Ganze formuliert hat.
Ist wahrscheinlich mit Abstand die schwerste Pressekonferenz, die ich bisher halten muss in der Zeit, in der ich Sportdirektor sein durfte. Ich bin aber auch ein ganz gutes Beispiel, finde ich, momentan, was auf der Welt passiert. Denn was dann eigentlich in 24 Stunden draus gemacht wird und was alles gesprochen wird und was alles spekuliert wird, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben.
Ja, krass. Also so bemerkenswert ehrlich hat man selten jemand aus dem Fußballbusiness sprechen hören über eine ja offenbar sehr, sehr krasse Lage, die er spürt da in seiner Funktion. Und wenn er auch, also du hörst ja richtig, dass er auch so innerlich leidet, ne? Also das ist ja schon echt krass.
Ja.
Und der Zeitpunkt ist natürlich irgendwie auch überraschend. Ich glaube, da hat jetzt keiner mit gerechnet.
Ja.
Aber ja, wenn er das spürt, dann muss er es halt machen, so, ne? Und interessant finde ich jetzt auch sozusagen die Parallele, die er zieht von seiner Situation zu der generellen Situation auf der Welt.
Fand ich auch einen spannendsten Punkt eigentlich, die beiden spannendsten Punkte, dass er von Krankheit spricht, also dass er sagt, was mich krank macht, und nicht nur Überlastung oder zu viel oder es läuft nicht, sondern er fühlt sich erkrankt im weitesten Sinne, wie weit man da Burnout oder andere Dinge einbeziehen möchte. Und das andere ist eben, wie du sagst, dass er es in so einen Weltkontext setzt und auch das Gefühl hat, dass da gerade irgendwie allgemein was schief läuft, vielleicht nicht nur im Fußball, aber vielleicht auch besonders im Fußball. Und so der Fokus verrutscht und auch so die Schnelligkeit, wie berichtet wird und die Schnelligkeit auch, wie Aussagen eingeordnet werden und eingeordnet werden müssen. Ich meine, wir sind ja zum Beispiel wöchentlich drauf. Wir haben ja schon Zeit, Dinge so ein bisschen auf uns wirken zu lassen. Aber wenn du quasi jeden Tag so Nachrichten tickerst, dann hast du auch einen ganz anderen Durchlauf so an Geschwindigkeit und Infos. Und das macht was mit so einem Sport, der ja ohnehin, ich meine, es zieht sich ja durch alle Bereiche im Fußball, dass du auch die Leistungszentren mit den ganzen 12- bis 16-Jährigen, die werden ja auch schon vorbereitet in einem sehr jungen Alter auf den Profisport und diese Welt. Und auch da wächst der Druck schon sehr früh. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das durch alle Bereiche zieht und dass der da jetzt, der Max Eberl, Konsequenzen zieht. Und den Zeitpunkt, also da hören wir auch gleich noch einen Ton zu, zum Zeitpunkt so in der Saison für Borussia Mönchengladbach, aber ich finde auch den Zeitpunkt für ihn spannend, weil auf der einen Seite ist es ja rechtzeitig, weil er jetzt noch den Schlussstrich ziehen kann und da irgendwie vor die Presse treten kann. Auf der anderen Seite hört man ja auch, wie emotional er schon ist und wie lange das auch schon gärt in ihm. Es anscheinend wurden im Herbst schon sehr ernste Gespräche geführt. Das hat der Präsident Königs hat das gesagt in der PK auch. Das war der Präsident, der Vizepräsident, Geschäftsführer Sport ist ja Max Eberl und Geschäftsführer Finanzen. Die waren alle da zugegen und haben ihre Statements abgegeben. Und der Präsident Königs meinte eben auch, dass da Gespräche schon geführt wurden im Herbst und dass sich das jetzt quasi, dass Schritte eingeleitet wurden, Maßnahmen getroffen wurden, aber das anscheinend nicht ausreicht, beziehungsweise der Druck dann noch zu groß ist.
Ja. Das ist schon echt krass. Und ich meine, man hat ja mal gemerkt, dass bei Gladbach irgendwie gerade irgendwas schief läuft. Das merkst du ja. Also ne, nicht nur spielerisch, sportlich, sondern das hat ja auch immer was mit dem Verein grundsätzlich zu tun. Henning wollte kurz die Gabel haben. Ich war irritiert, weil ich mich gerade auch aufgrund unseres Wackelkontaktes, den wir hier, ist ein Klassiker, ist ein Running Gag, den werden wir auch nicht beheben, ja. Höre ich mich gerade wieder nicht. Aber
es ist absurderweise, bist du immer in der Seite, die wackelt.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem Kopfhörer. Vielleicht sollten wir da auch mal ansetzen.
Ich meine, wir haben schon mal dann getauscht und dann habe ich mich nicht gehört. Also
na gut, das können wir ja mal nach der Pause nochmal ausprobieren. Jetzt geht's ganz gut wieder. Sehr gut. Nee, aber dass er dann, oder dass sozusagen die Person Max Eberl, wie er es ja auch selber bezeichnet, da auch noch im Hintergrund so eine krasse Entwicklung sozusagen in negativer Hinsicht durchlebt gerade, ist ja irgendwie auch so eine doppelte Ebene, die auch so, ich weiß nicht, dann so ein bisschen auch erschreckt, oder? Ich meine, zumal er ja auch immer sehr stabil normalerweise war und sehr couragiert, immer sehr offen und ehrlich, aber halt in einer sehr selbstbestimmten, positiven Art. Und jetzt erlebst du ihn halt ziemlich, ja, zerrüttet so. Und das ist schon irgendwie krass. Und es ist ja auch interessant, dass er das in der Öffentlichkeit so erzählt. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, ist das der richtige Schritt? Sollte man sowas vielleicht nicht eher im Ruhigen machen? Ne? Wir kommen vielleicht noch später zu Ralf Rangnick, der hat es damals einfach mit einer Presseerklärung gemacht, als dem ähnlich, vielleicht, na, was kann man nicht vergleichen, wissen wir nicht, wie es jetzt beiden so ging, aber es ist ja trotzdem interessant, dass er sozusagen eine Pressekonferenz gibt und ich glaube schon auch nochmal so dieses alte Max Eberl geht nach vorne und sagt was, irgendwie machen möchte, aber gleichzeitig halt auch nicht raus kann aus seiner Haut in der Situation, in der er jetzt gerade steckt und das sozusagen dann auch ganz transparent zeigt. Und ja, ich glaube, das ist auch für viele Gladbach-Fans sehr erschreckend gewesen. Ich habe das noch nicht bei Kevin Schulte und seiner Crew reingehört bei Pfostenbruch, der Gladbach-Podcast. Ich glaube, die haben noch keine Folge rausgebracht, aber ich glaube schon, dass dich jetzt das als Fan auch schockiert, weil, guck mal, bei Hertha, ich meine, als Preetz jetzt gefeuert wurde, gut, hat man gesagt, ne, ist auch eine andere Situation, wurde halt gefeuert, so, aber da gab es jetzt ja auch nie wirklich so eine Situation. Das ist schon echt ziemlich einzigartig bisher. Und dementsprechend ist das irgendwie, ja, auch so ein kleiner Schock, denke ich mal, für diese ganze Gladbach-Welt.
Auf jeden Fall, wir haben ja in der letzten Saison, auch jetzt in dieser Saison, sehr viel über Gladbach geredet, weil der Verein einfach in einer doch andauernden Krise ist. Und das ist so eine Ebene, die wir da selten drin hatten, weil Max Eberl doch im Hintergrund da auch sehr, wie du sagst, stabil wirkt. Und es sind ja auch, die Trainer werden ja doch relativ häufig gewechselt und karussellieren da so rum. Und die Sportchefs, gut, bei einigen Vereinen etwas häufiger, bei anderen etwas seltener. Gladbach ist auf jeden Fall einer der Vereine, die da sehr beständig sind, was das Personal im Hintergrund angeht. Und das ist halt auch eine Ebene, die man vielleicht zu sehr dann vernachlässigt. Und das ist natürlich auch für den Verein schwierig ist, wenn man weiß, dass da jemand gerade an seine Grenzen gehen muss und geht jeden Tag, ist es vielleicht dann auch ein guter Schritt, die Reißleine zu ziehen für alle Beteiligten. Auch wenn der Verein, so schien es auf der Pressekonferenz, doch sehr dafür geworben hat, dass Max Eberl noch eine Weile weitermacht. Es wurde ja bei den Gesprächen im Herbst schon Maßnahmen getroffen und jetzt wären wir, glaube ich, auch bereit gewesen, dem noch weiter entgegenzukommen, aber es ist halt die Frage, wie weit kann man ihm da entgegenkommen? Und also ich finde es auch einen starken Schritt und ich finde es gut, dass drüber gesprochen wird und dass er sich auch stellt und man merkt ihm an, dass es ihm nicht leicht fällt. Er sagt, hat auch gesagt, dass es die schwerste Pressekonferenz seiner Karriere ist.
Ja.
Und trotzdem sich da hinzusetzen und das zu sagen und sich auch den Fragen zu stellen, ist auch ein starkes Zeichen, weil man hatte die Überbelastung im Profisport ist so in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen, Ralf Rangnick war 2011, hat auf jeden Fall gewonnen an Anerkennung, wenn man das so möchte. Also es ist auf jeden Fall leichter, glaube ich, heutzutage das zu machen, als es vor 15 Jahren der Fall war. Und das ist eine gute Entwicklung. Und ich glaube, da ist dieser Pressekonferenzen, Paukenschlag diese Woche jetzt da eine gute, auch, was heißt ein guter Schritt? Es ist eine traurige Situation und ein Schock, aber es ist Teil einer guten Entwicklung, glaube ich auch.
Definitiv, ja. Zeitpunkt hast du angesprochen. Vielleicht hören wir mal rein, was er dann in der Pressekonferenz noch gesagt hat. Max Eberl nochmal auf der PK.
Auch in der Situation, in der sich Mönchengladbach gerade befindet, sportlich, kann ich Menschen verstehen, die sagen, wie kann er jetzt? Es geht gerade nicht um Fußball, es geht gerade um mich. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Club gestern mir die Möglichkeit gegeben hat, den Schlussstrich auch zu ziehen.
Auch dramatisch, ne?
Er fand den starken Satz, es geht nicht um Fußball, es geht um mich. Das ist halt das Ding, weil wenn man arbeitgeberseitig denkt, sage ich mal, oder fanseitig, vereinsseitig, dann ist es immer die falsche Entscheidung zu gehen, wahrscheinlich, weil Max Eberl da einfach seit vielen, vielen Jahren einen wunderbaren Job macht und viel für diesen Verein getan hat, als Spieler und in verschiedensten Bereichen. Aber darum geht es jetzt halt gerade nicht. Und das ist, glaube ich, auch die Erkenntnis, die in jemandem reifen muss, um diesen Schritt zu tun.
Mhm. Ja, und er erzählt ja auch nochmal sehr, ja, drastisch sozusagen, was da in ihm vorgegangen ist oder beziehungsweise was da auch, was er da irgendwie auch, ja, hinterlässt sozusagen, ne, oder verlässt. Vielleicht können wir da noch kurz reinhören.
Ich beende was, was mein Leben war. Ich beende was, was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat, weil Fußball mein Leben ist. Fußball ist mein Leben, Fußball ist meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und nicht mein Spaß.
Ja, ich finde, es klingt dadurch, dass, also, ich kann mir gut vorstellen, dass er zurückkommt. Weil ich meine, das ist, Fußball ist sein Leben, sagt er, und Fußball macht ihm Spaß und die Dinge drumherum machen ihm weniger Spaß. Und ich glaube, wenn die Energie zurückkommt und vielleicht sich einiges im Umfeld ändert, weiß ich nicht, ob es bei Gladbach da groß was ändern muss, aber vielleicht so die Herangehensweise, die Sichtweise auf Dinge sich ändert. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Max Eberl nochmal zurückkommt. Zumal Ralf Rangnick damals, 2011, auch, der hat 10 Monate Pause gemacht. Mhm. Dann ging es bei ihm auch weiter.
Ja.
Und dementsprechend.
Ja. Also es wäre zu wünschen, irgendwie ihm auch zu wünschen und dem Fußballgeschäft eigentlich auch, wenn er erst nochmal sozusagen jetzt mit einer Pause erstmal wieder Kraft schöpft und dann wiederkommt, weil er einfach ein sehr, sehr charakterstarker, wichtiger Typ war für die ganze Szene. Ne? Und es kann ja auch eine Chance sein, so das jetzt erkannt zu haben und diesen Schritt gegangen zu sein, ist ja immer eigentlich eine Stärke, auch eine Schwäche zuzugeben. So. Und es ist ja auch keine Schwäche in dem Sinne, aber sozusagen es ist stark, das so transparent zu sagen jetzt und sich jetzt irgendwie da ja rauszukämpfen, aber halt abseits der großen Bühne und da wieder Stabilität reinzubringen, so, ne? Und ich meine, es ist natürlich jetzt für Gladbach aber auch eine bemerkenswerte Situation, ne? Also die Wintertransferperiode ist jetzt fast durch. Es gibt vielleicht sogar noch ein paar Abgänge. Sie sind in der Liga nicht unbedingt gerade in der Situation, wo sie tabellarisch zufrieden sein können und eher aufpassen müssen, nicht ganz unten noch reinzurutschen. Da ist jetzt so ein Abgang natürlich richtig, also da kann man ihn nicht für kritisieren, aber mhm. Es ist natürlich jetzt so, aus Vereinssicht ist das schon krass. Und die Gefahr besteht natürlich, dass jetzt der Laden da wirklich, ja, ich würde nicht sagen, ganz den Bach runtergeht, das wäre ein bisschen krass, aber naja, es ist schon eine sehr, sehr, es ist eine Krise auf jeden Fall, das kann man schon sagen. Und das sollte natürlich jetzt nicht schmälern, dass sein Schritt sozusagen der richtige ist, weil es ist immer das Richtige, dann die Notbremse ziehen, wenn man merkt, dass es nicht mehr geht. Und man merkt ihm ja auch an, dass ihm das schwerfällt. Er macht das ja nicht, um den Verein jetzt irgendwie die Scheiße zu reiten oder so. Aber wahrscheinlich würde es noch schlimmer sein, wenn er da bleibt und aber gar nicht mehr die Power hat. Bringt ja auch nichts.
Komplett. Und also er sagt es ja auch, dass es eben nicht um den Fußball geht in der Entscheidung. Das ist wahrscheinlich die erste oder eine der ganz wenigen Lebensentscheidungen bisher in seinem Leben, wo es nicht um den Fußball ging. Ich meine, er ist seit 23 Jahren in verschiedenen Funktionen als Spieler und hinter den Kulissen bei Gladbach tätig.
Ja.
Und gerade wenn man Leistungssportler wird, in Profisport geht, dann drehen sich eigentlich fast alle Lebensentscheidungen um den Sport und um die eigene Leistungsfähigkeit. Und Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein schwerer Übergang für ihn, quasi wieder mehr Fokus für anderes zu haben, aber das auch erstmal füllen zu müssen, nehme ich an, und sich Hilfe zu suchen, denke ich mal. Und klar, für Gladbach ist es ein Worst-Case-Szenario, weil du hast ein paar Abgänge. Ginter verlässt den Verein wahrscheinlich, Zakaria steht zur Debatte, dass er zu den Bayern wechselt. Da gehen also auch Leistungsträger. Und ist Marvin Friedrich dazugekommen in der Verteidigung, der auch schon ein paar Mal gespielt hat für Ginter. Und es ist halt eh schwierig, wenn die Leistung nicht da ist, gerade. Und wenn man sich quasi von Spiel zu Spiel schleppt und man denkt, jetzt müssen wir das mal das Ruder rumreißen, und es klappt einfach von Woche zu Woche nicht. Und man gewinnt dann gegen die Bayern am 18. Spieltag und verliert danach gegen Leverkusen, und dann haut man die Bayern im Pokal raus, 5-1, und dann verliert man gegen Hannover 96. Und es kommt einfach kein roter Faden und kein gerades Fahrwasser zustande. Und wenn dann jetzt noch quasi so eine Stütze und wichtige Figur im Hintergrund wegbricht, ist die Frage, ob das ein Signal auch ist an alle Beteiligten oder ob das jetzt wirklich schwierig wird. Ist auch die Frage, wer nachrückt. Mhm. Ob da jetzt, weiß nicht, Stefan Effenberg vielleicht. Es ist ja nicht so, dass Borussia Mönchengladbach nicht Legenden des Sports hervorgebracht hätte, die jetzt nach Hause kehren könnten, um den Verein zu retten. Mhm. Auch echte Macher.
Ja, rein. Die Frage ist ja, wie du schon sagst, es kann halt auch wirklich jetzt der Moment sein, wo der Verein sich am Riemen reißt, in Anführungszeichen, und sagt, okay, fuck, jetzt ist wirklich der Moment gekommen, wo wir hier mal krass umsteuern müssen, wo wir alle auch mal zusammenhalten und wo wir das jetzt hier zusammen aufräumen, den Scherbenhaufen, ja. Und ich denke mir einfach, das wäre jetzt das Wichtigste, wenn das so passiert, wäre das das Beste, was sozusagen passieren kann für den Verein. Ich kann es schwer einschätzen, ehrlich gesagt, weil ich auch nicht genau die Strukturen da im Hintergrund kenne. Man weiß, dass das auch schwierig ist in Gladbach, weil da natürlich auch, wie du schon sagst, viele Legenden eben so am Start sind. Und das sind immer natürlich auch Leute, die ein großes Ego haben und dementsprechend auch eigenes Interesse und vielleicht das auch sich sehr vermixt. Ja, und dann nicht so unbedingt gesund ist. Aber ja, mal abwarten. Ich meine, auf der anderen Seite, das Potenzial ist ja durchaus da. Also sind ja jetzt nicht umsonst letzte Saison, ja, und davor auch so gut gewesen, aber haben jetzt irgendwie halt den Sprung verpasst, da vielleicht auch einen Generationswechsel einzuleiten und irgendwie auch die Spieler, den Kader so aufzurüsten oder eben auszugleichen, dass er die Saison stabiler übersteht. Jetzt bleibt ein bisschen wenig Zeit, im Winter noch was zu machen. Ja, das ist eine schwierige Situation für Borussia Mönchengladbach. Das kann man nicht anders sagen.
Ich finde Mut auch in der Personalie. Max Eberl macht eben der Blick auf Ralf Rangnick, den wir ja schon angesprochen haben.
Ja.
Und der ja auch einer ist, also ein echter Fußballvisionär, ein Pionier auch in vielen taktischen Bereichen. Und auch einer von denen, die als Spieler gar nicht so geglänzt haben und dann aber als Trainer echte Megastars geworden sind. Und der ja jetzt im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres bei Manchester United relativ überraschend da interimsmäßig angeheuert hat. Jetzt quasi Cristiano Ronaldo da trainiert. Und damals haben wir auch schon darüber geredet, dass er ein bisschen so unterm Radar geflogen ist. Aber auch für Jürgen Klopp und Thomas Tuchel die beiden nennen ihn als größtes Trainervorbild in taktischer Hinsicht und also jemand, der quasi nicht nur den Fußball geprägt hat, sondern auch die Fußballakteure, die jetzt quasi Deutschland auch in der Welt vertreten, also in der Premier League vor allem. Und der hat Ulm zum Beispiel in die Bundesliga geführt und er hat Hannover 96 in die Bundesliga geführt, Hoffenheim, prominentes Beispiel. Und war dazwischen als zweimal bei Schalke, einmal 2004/05, da ist er mit Rudi Assauer so ein bisschen aneinander geraten, der ihn auch als in der Pressekonferenz unabsichtlicherweise als Rolf immer vorgestellt hat. Und da haben viele schon gedacht, okay, da ist vielleicht die Wertschätzung nicht ganz so hoch. Und,
wobei Rolf Rangnick sich auch besser ausspricht als Ralf Rangnick. Deswegen hat er es vielleicht gemacht.
Vielleicht im Pott auch nochmal. Vielleicht ist die Pott-Zunge.
Rolf! Klingt auch besser als Ralf. Ja, obwohl geht beides eigentlich ganz gut.
Ja, Ralf Rangnick, Rara. Ist ja auch, passt auch ganz gut, aber.
Man kann ja auch mit den Vokalen da durcheinander kommen, ne?
Ja, das O-A. Ist ja auch. Das ist das A und O. Ist dann eben 2010, 11 war nochmal bei Schalke und hat dann eben 2011 in einer Pressemitteilung angekündigt, dass er Burnout leidet, nicht mehr die Kraft hat, sein Amt auszuführen und ist dann hat dann eben das Traineramt niedergelegt und hat 10 Monate Pause gemacht und ist danach in das RB-Universum eingestiegen. Erst bei Salzburg verantwortlich gewesen, hat RB Salzburg da auf die Spur gebracht auch. Gute Transfers da getätigt, auf junge Spieler gesetzt und quasi auch so diese Idee, die ja RB in Salzburg und auch in Leipzig bis heute sehr erfolgreich macht, auf junge Talente zu setzen, da deutlich vorangebracht. Und ist dann eben später nach Leipzig, war zwischen 2012 und 2019 7 Jahre bei Salzburg und Leipzig. Ist dann später zu Red Bull quasi in die Sportentwicklungsabteilung Head of Sport and Development Soccer, war die Berufsbezeichnung da. Ja. Und hat das quasi hinter den Kulissen vorangetrieben. Das gibt's ja auch, ich glaube in New York haben die auch eine Fußballabteilung. Und dann eben 2021, der Wechsel, mit dem keiner gerechnet hatte, glaube ich, dass er dann plötzlich bei Manchester United an der Seitenlinie steht, interimsmäßig. Und das zeigt eben auch, wie geschätzt sein Know-how ist und seine Fähigkeit, den Sport zu sehen und weiterzuentwickeln. Und ich meine, bei ihm waren es jetzt 10 Monate Pause und dann ging es ja sehr steil auch weiter. Und ich finde, das kann Mut machen. Das muss natürlich jetzt, das Falscheste, was man jetzt machen kann, ist, Max Eberl da irgendwie Druck zu machen, zu sagen, hier guck mal, bei dem hat es 10 Monate gedauert, vielleicht schaffst du es in 9. Sondern es ist einfach etwas, ein Zeichen, das Hoffnung machen kann, finde ich. Die Rangnick-Hoffnung,
ja, es ist, ja, und er hat ja den wichtigsten Schritt jetzt schon mal getan, so, Punkt. Und
ja,
das ist, glaube ich, das, was auch eine Wirkung haben kann für andere Leute, auch in dem Business, ne, das hast du ja vorhin schon mal kurz angesprochen, glaube ich, wenn sich jemand so öffnet, ist das ja immer wichtig, weil es mit Sicherheit noch mehr Leute gibt, die ähnliche Gefühlslagen haben, könnte ich mir vorstellen, wie er. Und dementsprechend ist das bestimmt gut, weil die sich dann vielleicht auch dazu ermutigt fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch deswegen das gemacht hat, sich vielleicht irgendwie dann zumindest im Hintergrund irgendwie Hilfe zu holen. Müssen ja nicht dann gleich eine Pressekonferenz wieder geben, aber können dann zumindest sagen, okay, krasser Step, finde ich irgendwie mutig, macht mir auch Mut, dass das nicht irgendwie so tabuisiert wird sozusagen.
Auf jeden Fall. Und da ist er dann einer, der mit gutem Beispiel vorangeht und eben auch in dieser schwierigen Situation zeigt, was wahrscheinlich auch sein Standing ausgemacht hat zuvor und was ihn auch zu einer der Größten des deutschen Fußballs macht, eben auch mit als Vorbild voranzugehen und eben auch Sachen anzusprechen, die unangenehm sind.
Lass uns eine kurze Pause machen.
Ja.
Dann gibt es hier noch ein Geschenk für Henning Schneider. Und wir reden ein bisschen über den Afrika Cup, der parallel läuft. Yes. Also es ist einiges noch geboten.
Genau, wir spielen noch ein Spiel.
Oh, das gibt's auch noch. Ja. Also bleibt hier dran, bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Gleich sind wir zurück hier nach der Pause.
Bis gleich.
In January is a little tournament in Africa, I just want to say. And I think Asia is playing games as well, if my mom is right. Sorry?
South America
as well, great. Oh, can't wait.
Can't wait, ja. Auch wir können es nicht abwarten, dass hier die zweite Hälfte von Doppelspitze der Fußball-Podcast am 30. Januar 2022, der letzten Folge im Januar, das kann man glaube ich sagen, hier weitergeht. Und wir haben Jürgen Klopp gehört, während wir hier heftige Bildprobleme haben in der Übertragung aus Kamerun. Dass Jürgen Klopp hat sich zum Afrika-Cup geäußert. Ich meine, er ist ja auch betroffen in dem Sinne, dass mit Mo Salah und seinem Sturmkollegen Mané,
Sadio Mané,
da zwei wirkliche Stammkräfte und Leistungsträger ausfallen für die Premier League. Und hat sich dann, also er ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten durch diese Aussage, weil er gesagt hat, there's a little tournament. Und da fühlte sich in den Augen einiger ein ganzer Kontinent beleidigt und herabgesetzt. Es gibt ja auch nicht wenige Leute, die Afrika für ein Land halten.
Ja.
Immer wieder. Und das ist ja doch auch auf diesen Karten. Also erstmal herzlich willkommen zurück, Leon, bevor ich hier.
Ja, danke. Nee, geh ruhig in den Erdkunde-Exkurs hier. Das ist kein Problem.
Es ist ja so, dass wir leben ja auf einer Kugel.
Ja.
Und auch wenn das nicht alle akzeptieren, ist es so. Und diese Kugel wird ja quasi für Landkarten so ins Zweidimensionale entrollt. Und dabei hat man natürlich das Problem, dass eine Kugel, die Landmasse sich da anders verteilt als auf so einem Blatt. Und da wurde ganz oft quasi so von Norden auf die Welt geguckt. Und dann ist Südamerika und Australien und halt auch Afrika sind deutlich kleiner dargestellt, als sie eigentlich sind. Und Grönland da oben ist riesengroß. Deswegen ist Grönland auf diesen alten Karten immer größer als Afrika. Und das hat sich festgesetzt in den Köpfen der Menschen. Und deswegen ist Afrika irgendwie so ein kleines Ding da südlich von Spanien. Dabei ist es ja ein gigantischer Kontinent mit, ich glaube, 1 Milliarde Einwohnern und 50 Ländern oder sowas. Und die spielen alle 2 Jahre einen Afrikameister aus. Und das ist erstens nicht so richtig präsent in Europa. Und zweitens ist es auch bemerkenswert, dass die Ligen in Europa einfach weiterspielen.
Ja, komplett. Also diesen geografischen Aspekt, den du angesprochen hast, der ja auch sozusagen dafür sorgt, dass man das anders wahrnimmt. Es gibt ja immer wieder auch so wahre Karten, ich glaube vom Katapult-Magazin auch, die dann auch mal sozusagen das so abbilden, wie es halt eigentlich abzubilden wäre. Und dann hast du eine ganz andere Wahrnehmung nämlich. Und Kloppo, ja, er ist halt auch, er hat so das Talent, sich auch gerne mal in so Nesseln zu setzen. Ne? Also mit seinen Aussagen, das ist jetzt ja auch, ist schon auch eine sehr, sehr grenzwertige Aussage. Auch wenn man sagen kann, ja, er meint's ja nicht so, weil er halt so ein bisschen Zynismus wieder walten lässt und ne, klassisch halt so ein bisschen rumstänkern möchte. Aber trotzdem sollte man halt mal aufpassen, was man da so sagt. Und diese Bedeutung des Afrika Cups, die du angesprochen hast, gehe ich auch voll mit, sie ist in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen gestiegen, eben durch Spieler wie Salah und Mané, die dann auch in europäischen Ligen präsent sind und da ja zu Topstars geworden sind, kann man ja nicht anders sagen. Und wir gucken jetzt ja gerade Ägypten gegen Marokko, steht 1-1, Ausgleich gerade eben durch Mo Salah. Ja. Und Hakimi auf der anderen Seite, also es gibt ja immer wieder auch die herausragenden Spieler, die dann auch durch ihre Präsenz in Europa ironischerweise dafür sorgen, dass man so als Laie sagt, okay, doch spannend. Genau, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen, wie wir ja auch, ist auch ein bisschen Selbstkritik dabei, diese Wettbewerbe covern oder eben auch nicht covern. Und ja, das ist schon, also so richtige Fußball-Nerds werden das wahrscheinlich auch alles en Detail rausballern und so, aber so, es läuft halt auf der Mainstream-Bühne läuft es halt eher nicht.
Das stimmt. Und ich meine, wir sind ja auch irgendwie in Bundesliga und Hertha-Podcast, da können wir uns wahrscheinlich jetzt rausreden mit. Aber jetzt, wo wir eine Bundesliga-freie, spielfreies Wochenende hatten, haben wir uns überlegt, machen wir eine Folge, machen wir keine. Und gut, da kam jetzt auch die Max-Eberl-Sache rein, aber ja, es war eben auch der Gedanke, dass der Afrika-Cup auch bei uns im Kopf so ein bisschen im Hintergrund lief und dass, wenn es das Viertelfinale ansteht, gestern und heute, dass da auch eine schöne Gelegenheit ist, das in die Sendung zu nehmen, auch mal drauf zu gucken, auch gerade mit diesem Klopp-Hintergrund, der sich auch dann auch gesagt hat, dass er kein Muttersprachler ist im Englischen und das jetzt mit dem Little dann auch nicht so meinte und glaube ich, ist er auch ganz gut da durchgekommen. Ist nicht ein ganzer Kontinent sauer auf ihn und ich glaube auch Salah und Mané werden da gerne wieder zurück ins Training kommen.
Ja.
Aber wir haben zum Beispiel, wir haben ja vorhin Gambia, Kamerun, das war gestern eines der Spiele, uns nochmal angeguckt, ein 2-0 für Kamerun, für den Gastgeber der diesjährigen Meisterschaft ausgegangen. Und bei Gambia im Tor stand der Keeper von Rot-Weiß Koblenz. Und das ist also dann auch natürlich eine Seite dieses Wettbewerbs, dass da treffen quasi Champions-League-Sieger auf Rot-Weiß Koblenz. Und das ist ja nun selten der Fall.
Ja. Das macht ja auch den Reiz aus irgendwie so.
Und das macht auch den Reiz aus des Wettbewerbs. Da fliegt gerade ein Schuh vom Fuß. Und das ist auf der einen Seite kann man dann sagen, das will man sich nicht angucken, weil da das ist eben die Leistungsdichte ist nicht so hoch wie bei der Europameisterschaft oder auch bei der Weltmeisterschaft in den späteren Spielen. Weil du hast jetzt im Viertelfinale halt auch zum Beispiel Burkina Faso und Äquatorialguinea dabei. Die Burkina Faso ist gestern weitergekommen gegen Tunesien, etwas überraschend vielleicht, aber auch mit einem Herrn Tapsoba von Bayer Leverkusen in der Verteidigung. Ist halt auch das Ding, ich verzettel mich hier von Punkt zu Punkt, aber dass du in vielen Ländern, fast jedem Land halt auch irgendwie so einen, ich sage mal Star hast, der dann in der Nationalmannschaft eben der Star ist, weil er in der Bundesliga spielt oder in England. Und dann hast du Mannschaften wie Ägypten, die wahnsinnig gut aufgestellt sind mit echt 4, 5, 6 Top-Spielern. Und du hast halt dann Länder dabei, von denen du jetzt nicht, die du bei der WM in der Gruppenphase nicht unbedingt siehst. Also da siehst du ja Kamerun, Ägypten, aber jetzt weniger Äquatorialguinea. Und das ist auf der einen Seite kann man die Leute verstehen, die sagen, guck uns das nicht an, weil irgendwie das eine andere Form von Leistungsdichte ist. Auf der anderen Seite ist es auch sehr spannend zu sehen, wie diese Nationalmannschaften funktionieren und auch wie die Topspieler da eingebunden werden, in doch einen recht robusten Fußball so der unteren Klassen, sage ich mal. Ich meine, die Hertha ist ja auch zweimal abgestiegen. Oh, hier.
Boah, stark gerettet noch.
Alter,
mega. Ägypten da. Tackling noch, ey. War das Hakimi? Nee, Seis. Ägypten mit der Chance auf das 2:1, aber im letzten Moment.
Oh, den Fuß noch rein und stark, sauber geklärt.
Sauber geklärt.
Nur ja. Den Ball getroffen, stark. Und ja, dass man, also es ist halt spannend, wie das alles funktioniert, wie die, genau, bei der Hertha war ich gerade, die ja doch auch zweimal abgestiegen ist in den letzten Jahren. Und schon in der zweiten Liga merkt man, dass da eine andere Körperlichkeit im Spiel ist. Und hier hat man natürlich auch Dritt-, Viert-, Fünftligisten, Spieler, die in Afrika, in Ägypten oder in Nordafrika irgendwo in den Ligen spielen. Und da ist auch eine andere Körperlichkeit. Da rauschen mal zwei zusammen und es gab auch relativ viele. Ich habe gestern Burkina Faso, Tunesien geguckt, die zweite Halbzeit. Da lag doch relativ oft mal jemand auf dem Boden und ist sehr schmerzhaft zusammengerauscht. Da ist dann doch in der Premier League, Bundesliga kommt es irgendwie zu weniger so harten Zusammenstößen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber es hat einen eigenen Reiz und auch eine eigene Spannung.
Es ist ja auch ein bisschen ehrlicher fast als dieser, ich sag mal, schöne, schnörkellose, was heißt schon schnörkellos, aber so dieses, na, anders, dieses Hochglanzprodukt Europameisterschaft zum Beispiel.
Ja, ist fast eine Choreo, wenn die dann nicht ineinander rauschen, sondern der eine zurückzieht, wie beim Wrestling,
ja,
wo jeder genau weiß, was gleich kommt.
Ja, es ist so ein bisschen, und hier hast du halt noch irgendwie so, ja, den viel ehrlicheren Fußball und auch gefühlt mehr Passion noch. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ja.
Es wird auf jeden Fall sehr hitzig mit dem Schiedsrichter diskutiert. Das war schon, seit gestern bei dem Spiel Burkina Faso, Tunesien, gab es eine Szene, wo es so einen Luftzweikampf gab und der Torschütze zum Siegtor von Burkina Faso hat gelb dafür bekommen, also überhaupt nicht eingesehen, hat dann sehr lange diskutiert, hat dann so angezeigt, ich bin da nur gerade hochgesprungen, hat so die Ellenbogen waren super nah am Körper, als er das gezeigt hat. Und dann sah man in der Wiederholung, der auch der Videoschiedsrichter nochmal reingegeben hat, dem Feldschiedsrichter sah man dann, wie er hochspringt, Arme weit weg vom Körper und dann noch der Arm so richtig rausgeht ins Gesicht der Ellenbogen. Dann gab es auch noch Rot nach Videobeweis. Aber das war, also die Diskussionen mit dem Schiedsrichter sind sehr ausufernd. Also Passion ist auf jeden Fall dabei.
Passion ist dabei. Und ich finde auch die Fans, wenn du so ein paar Videos auch mal so siehst, wenn dann irgendwie Teams gewonnen haben oder so, sind auch nochmal eine Spur krasser drauf als jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Fans von Portugal oder so. Weil irgendwie ist es da noch so ein krass, viel krasseres Happening als jetzt vom Fußball fast schon übersättigte europäische Kontinent so.
Ja. Auf jeden Fall. Und es ist sehr spannend, wer das gewinnt am Ende. Weil ich meine, der letzte Wettbewerb war 2019. Das, was jetzt gerade stattfindet, ist das verschobene Corona-Turnier quasi von 2021, was jetzt in diesem Jahr erst stattfindet.
Ja.
Und vor gut zwei Jahren hat Algerien gewonnen, ist quasi der amtierende Titelverteidiger. Davor Kamerun, davor die Elfenbeinküste, davor Nigeria. Und es sind davor Sambia. Also hat auch die letzten 5 Jahre niemand
den Titel verteidigt.
Ja. Davor war dann 2006 bis 2010 dreimal in Folge Ägypten, die es auch 2006 im eigenen Land gewinnen konnten. Und Kamerun ist jetzt ja als Gastgeber im Halbfinale und hat jetzt auch die Chance, da mal als Gastgeber wieder die Trophäe in den Nachthimmel reißen zu können.
Das hatten wir schon mal, das Thema Reißen.
Ja. Stemmen.
Reißen, ja, aber in die Höhe reißen heben. Sagt man auf jeden Fall. Ja, ja, interessant. Werden wir nächste Woche dann ja wissen, wer es gewonnen hat, ne? Oder?
Das ist eine gute Frage. Ich guck mal nach,
wann jetzt so Halbfinale ist. Vielleicht ist das Finale genau auch am Sonntag. Das recherchiert der zweite Detektiv. Ah nee, der dritte, Bob Andrews. Mal kurz für uns.
Die Halbfinals sind am 2. und 3. Februar, also Mittwoch und Donnerstag. Und das Finale ist am 6.
Das heißt also Sonntag.
Am Sonntag, ja. Wahrscheinlich wieder parallel zu uns. 20 Uhr.
Ah. Aber 20 Uhr mitteleuropäische Zeit oder 20 Uhr
Kameruner Zeit. Vielleicht ist das auch identisch. Ich glaube, hier ist die mitteleuropäische Zeit, ehrlich gesagt.
Ja, gut. Naja.
In dieser App.
Okay.
Ja, da werden wir aber auf jeden Fall vorher aufzeichnen. Kann ich schon mal verraten.
Kann ich schon verraten. Ja. Aber dann wissen wir jetzt immerhin, wer das Finale bestreitet.
Ja.
Und wird nicht heute auch das Pokalviertelfinale ausgelost?
Das habe ich auch schon gedacht, aber ich fürchte, die sind erst 18 Uhr oder sowas dabei.
Aber das wissen wir nächste Woche dann ja auch.
Das wissen wir nächste Woche auch.
Wie viele von unseren heute schon Tipps aufgelöst. Richtig sind, ja.
Ja.
Okay, gut. Dann lass uns vielleicht, wir haben noch ein Spiel auf der Liste.
Wir haben noch ein Spiel auf der Liste. Call Me By Your Podcast.
Und ein Geschenk habe ich noch mitgenommen. Wollen wir das kurz machen?
Geschenk, machen wir das Geschenk.
Oh, das Geschenk.
Oh, Bescherung.
Das habe ich dir letzte Woche schon angekündigt. Es ist ein Import aus Spanien. Schreib mal, was das ist.
Es ist, ich dachte erst, es ist ein Umschlag, aber es ist quasi ein selbstgebastelter Umschlag. Es ist, ich würde sagen, ungefähr DIN A4 groß. Mhm. Und es ist eingeschlagen in so braunes Papier.
Mhm. Was steht da drauf?
Es steht drauf für Paolo
Hennitschki.
Das ist in kyrillischen Buchstaben, deswegen kann ich das nicht lesen. Snyder. Und es steht drauf Simple
Hecho
en España.
Das verrät dir, glaube ich, gar nichts. Das ist ein kleines Rätsel, aber es bringt ja nichts.
Es hat gemacht in Spanien, heißt Hecho en España.
Da ist wieder der Sprachexperte hier. Für den werde ich nichts verbergen.
Echo ist von hacer. Für alle, die gerade im Spanisch A1-Kurs die Vergangenheitsform noch nicht hatten. Und Valencia steht drauf. Und Palma de Mallorca auch, aber es ist aus Valencia. Es gibt anscheinend zwei Filialen davon von Simple. Und ich würde das jetzt aufmachen.
Mach das mal auf.
Das wahrscheinlich reicht das schon so. Ein Blatt. Ich mach's doch ganz auf.
Trau dich ruhig. Die Verpackung ist egal. Du kannst auch aufreißen. Wie man zu Weihnachten, wenn man zu kleinen Kindern sagt, reiß einfach auf.
Wow. Es ist wunderschön. Es ist ein Poster, würde ich sagen.
Ja.
Etwas über DIN A4 vielleicht. Das ist auf jeden Fall keine deutsche Industrienorm.
Spanische Größe.
Genau, spanische Industrienorm. Sina. es sind zwei Fußballer, es ist eine Darstellung von zwei Fußballern im Luftkampf, im Kopfballduell. Man sieht hier auf der Brust des einen Fußballers das Signe von Valencia, vom SC Valencia. FC? Von Valencia.
Valencia CF, glaube ich.
Von der mit der charakteristischen Fledermaus da oben drauf.
Yes.
Und der Gegenspieler ist in Rot gehalten, aber es ist jetzt nicht so erkennbar, ob es Barcelona ist oder.
Man weiß es nicht.
Ja. Weiß es nicht. Einfach der Feind. Und es ist so eine Darstellung, ich würde sagen, 50er Jahre. Ist ja fast Bares für Rares jetzt hier so eine Expertise.
Genau, ja. Ich würde sagen, 50er Jahre, der Schriftzug noch original. Da steht doch noch was drauf.
Da steht Mestalla.
Mhm.
Mestalla.
Das ist ja das Stadion.
Das ist das allseits beliebte, berühmte Stadion von Valencia.
Genau.
Das ist echt schön.
Ja, das habe ich gefunden, diesen kleinen, süßen Laden. Ich bin ja ein Mensch, der gerne, ich bin so ein Mensch. Na, ich liebe ja so kleine Läden, wo man ein bisschen stöbern kann. Und das habe ich entdeckt und habe an dich gedacht. Und wollte es dir eigentlich schon als Weihnachtspräsente begeben. Dann ist ja ein bisschen was dazwischen gekommen, rund um die Feiertage. Und ja, jetzt dachte ich mir, wäre es vielleicht mal Zeit, dir das Ganze zu übergeben.
Das ist wunderschön. Da soll ich noch einen Rahmen führen, dann hänge ich das hier hin.
Ja, gerne. Mal gucken, wie das, ja, wo du es unterbringen kannst.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ach, toll.
Ja.
Ein bisschen Primera Division.
Ja, ich liebe so eine Retro-Plakate auch irgendwie. Also,
das ist wunderschön. Es wird ein Foto davon, wird auf Instagram gepostet, dann müsst ihr euch nicht auf diese Beschreibung verlassen.
Können wir auch schön simple taggen. Kriegen wir ein bisschen Credits hier.
Genau.
Ja, ah, sehr schön. Sehr schön. Und es passt dir heute auch, weil du mich jetzt ja im Gegenzug auch beschenkst mit einem kleinen Spiel, das du vorbereitet hast.
Auf jeden Fall. Wir haben dieses Spiel, das ist mir aufgefallen, noch nie im selben Raum gespielt. Wir waren immer digital zugeschaltet.
Wow.
Und ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht mit Notizen und dann habe ich den hier auf den Tisch gelegt und dachte, Moment, wo habe ich den Zettel eigentlich immer hingelegt, damit Leon die Tipps nicht schon vorher sieht? Also ich habe die Lösung jetzt nicht groß draufgeschrieben, aber trotzdem ist ja die Überraschung ein bisschen weg. Und da ist mir aufgefallen, das war immer egal, wo der Zettel liegt, weil Leon das nicht sehen konnte durch die Kamera. Ich lege ja gerade mal die Valencia zur Seite.
Ich will gar nicht wissen, was ihr noch alles nicht gesehen habt. Was du so gemacht hast hier. Nicht nur irgendwelche Zettel, die sonst so lagen, sondern...
Das stimmt.
Wer weiß.
Seit wir uns hier wieder treffen, habe ich auch Hosen an, zum Beispiel, nur aufzeichnen.
Genau. Ja. War eine krasse Umstellung, definitiv.
Auf jeden Fall. Die Hosenlobby freut sich. Da sind die Zahlen hochgegangen. Aber ja, wir spielen jetzt ein Spiel und ich fahre mal den Jingle ab.
Ja. Yeah.
Call Me By Your Podcast. Call Me By Your Podcast heißt das Spiel.
Geil.
Und das... Wenn ich gerade mal sortieren muss, ist die angespannte Stille. Das Konzept ist wie folgt, wir haben es ja eine Weile schon nicht mehr gespielt. Es geht um einen Verein, einen Fußballverein irgendwo auf der Welt. Und ich kann, glaube ich, na, ich will nicht zu viel verraten, aber diesen Verein wird mein geschätzter Kollege Leon Ginzel jetzt erraten, indem ich Tipps gebe. Und diese Tipps sind verpackt in möglichen, vielleicht sogar existierenden, das habe ich nicht recherchiert, Podcast-Namen. Also wie könnten Fans dieses Vereins ihren Podcast nennen, um ja ihrem Verein da zu ehren? Und natürlich sind diese Podcast-Namen dann Hinweise auch auf den Verein, weil bestimmte Details dieses Vereins da in den Namen vorkommen.
Sehr schön erklärt. Ich bin gespannt. Wir haben das bisher ja auch, ich glaube, zweimal nur gespielt. Ich erinnere mich an Erzgebirge Aue und ich erinnere mich an...
Die Boca Juniors.
Kaiserslautern. Da haben wir es schon häufiger gespielt.
Ja, mindestens drei schon.
Ja, geil. Okay, gut.
Ja.
Ja, let's start.
Let's start.
Yes.
Ja.
Wie viele Hinweise gibt's? Das nur ganz kurz.
Es sind fünf Hinweise.
Fünf Hinweise, okay.
Gut. Das war sogar bei den...
fünf Podcast-Titel also.
Bei den Boca Juniors war es sogar auf Portugiesisch. Nee, auf Spanisch, oder? Das ist ja Boca Juniors ist ja Argentina.
Ach, ja. Yeah.
Auf Spanisch war damals noch. Da habe ich noch den Claim,
stimmt.
Der Kult-Podcast um unsere Jungs, noch auf Spanisch. Schlecht ins Spanisch übersetzt.
Geil.
Genau, es ist, Nummer 1. 1846. Der Kult-Podcast um unsere Jungs. Das ist ein alter Verein.
Okay, 1846. Ich mache mir selber auch so ein paar Notizen, dass ich es nicht vergesse, ja?
Ja. Oh, hätte die Hand davor, damit ich nicht sehe, was
du... Ja, genau, finde ich bescheuert eigentlich. Ich will nicht sehen. Okay, okay.
Zweiter Tipp ist Die Spatzen. Der Kult-Podcast rund um unsere Jungs.
Ah, ich habe eine Idee.
Der dritte Hinweis. Donaustadion. Mm. Der Kult-Podcast rund um unsere Jungs.
Hm. Kann ich schon sagen, was ich denke? Oder lassen wir, ich notiere mal was.
Ja,
ja. Schreib es mal jetzt auf und dann würde ich die anderen aber noch hören. Ja,
ja, genau. Und zu Hause könnt ihr auch noch mitraten, wenn ihr da, was die Tiere in der Fußballwelt angeht.
Also ausschließend würde ich ja schon mal an des ersten Hinweises 1860, es ist schon mal nicht 1860 München.
Ja, und Hannover 96 ist auch raus.
Das wäre gut, wenn man so sieht, wenn wir jetzt 1860 verpackt hätten und gesagt, 1860, der Kult-Podcast.
Es ist auch ein Verein, also diese 1846 ist auch im Logo drin, es ist relativ präsent,
ja.
Aber es ist natürlich jetzt nicht so präsent im Namen wie da in München an der Grünwalder Straße. Nummer 4.
Ja.
Einmal, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob Fans des Vereins den Podcast wirklich so nennen würden, aber einmal Bully und zurück.
Der Kult-Podcast. Geil. Rund um unsere Jungs.
Das finde ich aber einen geilen Titel eigentlich für den Club.
Ja.
Also ich bin mir ziemlich sicher, welcher es ist, aber
es ist selbstironisch ein bisschen.
Es ist selbstironisch. Ich glaube schon, dass den würden die so nennen.
Wahrscheinlich, vielleicht gibt's ihn sogar.
Ja.
Wenn ihr die Moderatoren seid von Amabuli und zurück, dann meldet euch gerne bei uns. und der fünfte ist Schwarz-Weiß U. Der Kult-Podcast rund um unsere Jungs.
Okay. Ich würde gerne lösen.
Ja.
Ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch, ne? Aber reden wir hier über den ehemalig sehr, sehr großen Traditionsverein aus Ulm?
Das ist richtig.
SSV Ulm?
SSV Ulm.
Ja.
Von 1846.
Ja.
Ja. Also ist sogar im Vereinsnamen, glaube ich, drin. Oh. Da sind Szenen, die sich gerade
abspielen. Alter, richtig krass gerade hier bei gegen Marokko. Alter. Richtig krasse Rudelbildung und vor allen Dingen der Schiedsrichter ist auch gerade richtig krass auf den einen Spieler losgegangen. Und hat ihn so weggeschubst und so richtig so tätig angegriffen. Alter, und wir reden gerade auch so darüber, dass es ein bisschen härterer so Wettbewerb ist und so.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist jetzt ja eine Partie, wo es gut und gerne das Finale sein könnte, wo wirklich viele arrivierte Premier League-Profis und auch Bundesliga-Profis dabei sind. Barkok zum Beispiel von Frankfurt ist auch dabei auf der Seite von Marokko. Bei Ägypten, also das sind Szenen, die sich so auch jetzt mit dem Personal in der Premier League abspielen könnten, so ähnlich. Und da sieht man sowas selten. Aber hier kochen die Emotionen gerade.
Du musst ja mal, ich hoffe, die zeigen mal eine Wiederholung, wie der Schiedsrichter hat das Ganze ein bisschen ausgelöst auch. Also okay, da war wahrscheinlich irgendwie ein Foul oder so.
Ja, sind...
Gucken wir nochmal. So krass ist das gar nicht. Oh, zieht ihm noch die Hose aus. So, und jetzt Hakimi, was macht er jetzt?
Er zieht am Trikot, will das klären mit runtergelassener Hose.
Und dann haben sie beide ihr Gesicht so in der Hand fast. Achso, das ist der Klassiker, so angedeuteter Kopfstoß.
Genau, die Stirn so aneinander.
Aber schade, dass sie nicht die Situation zeigen, wo der Schiedsrichter nochmal eingegriffen hat. Der ist richtig krass auf, ich glaube, weiß nicht, ob es Hakimi war oder so, losgegangen, hat ihn so richtig krass so weggedrückt. Also Wahnsinnsszene.
Wollte er vielleicht schlichten, aber...
Er hat es ein bisschen übertrieben mit dem Schlichten.
Ja.
Hat die Mediator-Ausbildung nicht ganz so funktioniert.
Zu weit in die richtige Richtung.
Ja, hätte bei Löwen von Gladbach, von Bielefeld dann anfangen sollen. Da, jetzt guck mal,
Schiedsrichter,
guck mal, jetzt. Guck mal.
Krass, ja. Oh, da schubst du ihn
krass,
weg.
Oder? Wie er so richtig krass so... Alter. Ja, der Schiedsrichter hat sich nichts gefallen hier, der geht richtig drauf.
Ja. Genau, von Bochum.
Löwe. So, wir waren aber ja bei einem ganz anderen Verein hier. Sorry, das mussten wir mal kurz thematisieren. Kurzer Exkurs, sorry. Beim SSV Ulm.
Genau. Den wir auch heute schon einmal ganz leicht in der Sendung touchiert haben. Deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, weil nämlich Ralf Rangnick den SSV Ulm von 1846 Ende der 90er in die Bundesliga geführt hat. Und zwar war er da von 97 bis 99 Trainer. Und hat angefangen, da waren sie in der Regionalliga Süd, da sind die dann in der Saison 97-98 Erster geworden, sind dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga, damals waren die Ligen noch etwas anders, da gab es ja die erste, zweite Regionalliga Nord-Süd und dann die Oberliga, nicht wie heute die dritte Liga und dann die Regionalligen, das war also noch vor dieser Reform, sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga und galten da als Abstiegskandidat, wie das halt als Aufsteiger auch so ist, und haben da aber eine Wahnsinnssaison hingelegt, sind am Ende Dritter geworden und aufgestiegen in die Bundesliga. Damals war nämlich auch noch die Relegation nicht mehr in Kraft und auch noch nicht. Also die war ja früher mal und dann war sie abgeschafft und jetzt gibt's sie wieder. Während Hakimi hier noch gelb sieht für diese Szene und Mohammed von Ägypten auch.
Ja.
sind dann als Dritter quasi direkt aufgestiegen und haben dann in der Saison 99-2000 Bundesliga gespielt. Das dann ohne Ralf Rangnick, der ist quasi aufgestiegen und nach diesem Aufstieg zu Stuttgart gewechselt, zum VfB, und hat diese Bundesliga-Saison nicht gespielt. Es sollte die einzige bleiben für den SSV Ulm. Die sind dann direkt wieder abgestiegen, 16. geworden am Ende. Es war jetzt keine besonders glanzvolle Saison, und war jetzt auch kein nachhaltiger Aufstieg, aber Ralf Rangnick führte damals Ulm in die Bundesliga. Und deswegen dachte ich, beleuchten wir diesen Verein und diese Geschichte noch ein bisschen, während wir schon über Ralf Rangnick geredet haben.
Finde ich geil. Finde ich sehr, sehr gut.
Und ich finde es auch cool, dass du drauf gekommen bist, weil es ist natürlich ein etwas abwegiger Verein vielleicht. Also es ist jetzt nicht, Was ist Abwiegerverein? Ich will es nicht verscherzen mit allen Ulmern. Ulm eine wunderschöne Stadt.
Eine wunderschöne Stadt. Auch der Verein wunderschön. Aber nur mal ganz kurz. Wann waren Sie in der Bundesliga? Kannst du mal sagen kurz?
99, 2000.
Ja, genau. Und das war so ein bisschen auch so, dass die Zeit, wo ich, glaube ich, verstärkt dann auch solche Bilder wahrgenommen habe aus den Stadien der Republik. Und da habe ich es irgendwie mit verbunden. Und es gab doch auch bei DSF immer diese Bundesliga Classics.
Ja.
Früher.
Ja.
Jetzt ja Sport 1, damals noch DSF. Und da gab es immer so diese Bundesliga Classics, wo die dann auch einfach so Spiele aus den Jahren gezeigt haben. Und ich glaube, da habe ich auch viel so Content, oh, krasse Chance, von Marokko, so gesuchtet und deswegen auch solche Vereine irgendwie sehr auf dem Schirm.
Es ist natürlich die Zeit, in der wir angefangen haben, uns für Fußball zu interessieren. So ja. 2000 waren wir 10 und da hat man natürlich das eine oder andere schon gesehen. Auch, ja. Auch ich meine, 2000, 2001 war ja die Saison mit diesem, wo Schalke kurz Meister der Herzen war. Am Saisonende und
im
Parkstadion in Gelsenkirchen das Spiel abgepfiffen war. Ja. Und in Hamburg haben die Bayern aber noch gespielt und diesen legendären indirekten Freistoß da Anderson damals an allen HSV-Spielern vorbei, da irgendwie über die Linie, nachdem, ich glaube, Schober für Hamburg im Tor diesen Rückpass da in die Hand genommen hatte. Kuriose Szenen, das war ja ein Jahr später quasi. Und ja, Ulm hat als Bundesligisten heute. Die jungen Leute heutzutage haben den nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich finde es schön, dass es funktioniert hat. Und auch mit Donau war ja ein bisschen Regionalbezug. Und die Spatzen, da, Spatzen bist du drauf gekommen. Das fand ich interessant.
Ja, das sind doch die Domspatzen, oder nicht? Also.
Das sind die Regensburger Domspatzen, oder?
Ja.
Also jetzt der Knabenchor.
Ja.
Aber die, ja, es ist, glaube ich, die Spatzenstadt Ulm, die Ulmer, der Ulmer Spatz.
Ja, irgendwie habe ich das damit verbunden. Ja. Also, keine Ahnung,
aber irgendwie hat das auch mit zusammen.
Ja.
Ich meine, Spatzen gibt's ja überall. Ich bin, ich habe eine Spatzengeschichte aus Ulm.
Spatzen gibt's ja überall. Warst du schon mal in Ulm?
Ich war schon mal in Ulm, ja.
Ah, ja.
Und da kann man wunderschön, da ist ja quasi die Donau und dann gibt's so eine alte Stadtmauer direkt an der Donau und da sind so Cafés drin teilweise und kleine Läden. Das ist da direkt am Ulmer Münster, wenn man dann da zum Fluss geht. Und da saß ich immer und habe gefrühstückt auf dieser Stadtmauer draußen. Es war Sommer. Und dann blickt man da auf den Fluss und man blickt nach Bayern rüber, weil direkt hinter der Donau fängt Bayern an. Da gibt es Neu-Ulm, das liegt schon in Bayern. Und Bayern hat ja noch ein bisschen mehr Feiertage als Baden-Württemberg, obwohl die ja auch gut dabei sind, gerade wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, so wie wir. Und wenn dann da Feiertag ist in Bayern, dann kommen die dann, gehen über die Brücke und sind, ist kein Feiertag manchmal.
Geil, das ist witzig.
Ja, und jedenfalls saß ich da und hatte so einen Toast mir gerade mit Butter beschmiert und hat den so auf dem Tellerrand liegen und dann setzt sich ein Spatz auf diesen Toast.
Auf den Toast.
Durch das Gewicht des Spatzes fällt dieser Toast auf den Boden. Und dann hatte ich das Interesse verloren, weil der fällt natürlich auch auf die bebutterte Seite und dann ist die quasi bestreut mit Dreck und Kies.
Ach, schön.
Und der Spatz hat es also geschafft, trotz des großen Körperunterschiedes zwischen mir und dem Spatz und der Kraft, und obwohl er mehr Angst vor mir hatte als ich vor ihm, hat er es geschafft, dieses Toastbrot mir spinstig zu machen. Sagt man das so?
Mhm.
Zu reißen. Und er hat das gewonnen. Der hat das dann gegessen, das war eine ganze Toastbrotscheibe.
Hast du denn auch nochmal kurzes Zwiegespräch mit ihm gehabt? Was das soll und warum überhaupt und so? Oder hast du es einfach dann dabei gelassen?
Ich habe einfach die Hand so in die Stirn gelegt, mir so die Augen massiert und gedacht.
Du Ficker.
Ich habe ja auch noch eine Scheibe gehabt.
Die zweite Scheibe ist doch, was du willst.
Ja, aber das da hat also der Ulmer Spatz sich auf jeden Fall gegen mich durchgesetzt und ich kann verstehen, dass der Verein so heißt. Vielleicht auch deswegen.
Geil. Sehr spannende Szene jetzt auch gerade wieder im Spiel Ägypten gegen Marokko. Der Torwart von Marokko hat sich offenbar, von Ägypten hat sich offenbar irgendwie verletzt und kann jetzt zum Beispiel keine Abstöße machen. Deswegen musste gerade ein Feldspieler den Abstoß machen.
Solange es für die Glanzparaden noch reicht.
Die hat er gerade eben gezeigt, war nochmal eine richtig fette Chance für Marokko nämlich. Und der Torwart hat auch so ganz interessante Torwart-Handschuhe. Da können wir vielleicht auch mal was zu machen in diesem Podcast.
So Spikes drauf,
ja,
ne?
Der hat so Spikes oben drauf auf den Kuppen sozusagen.
Ja. Die hat, ich glaube, hat Manuel Neuer die nicht auch an?
Manuel Neuer?
Ich meine.
Das kann sein. Ich habe Manuel lange nicht mehr in Action gesehen. Irgendwie. Okay. Ja, Henning, danke für dieses Spiel mit dem wunderbaren Namen.
Call me by your podcast.
Fantastisch. Und damit sind wir schon am Ende angekommen von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wollen wir noch ganz kurz, nächste Woche ist ja wieder Bundesliga.
Ja.
Ich glaube, da haben wir schon letztes Mal auf dem Spieltag geguckt. Das hören wir gerade auf.
Ja.
Können
ja.
wir einfach rausschneiden aus der alten Folge und jetzt wieder einfügen hier.
Genau.
Aber
hör dich die einfach nochmal an.
Nee, vielleicht gucken wir da tatsächlich mal kurz nochmal drauf, dass wir das mal ganz frisch haben. Ich erinnere mich dran, Freitagabend Hertha gegen Bochum.
Was haben wir die Bundesliga noch auf? Irgendwie ist das alles weg.
Alles ist weg. Weg.
Genau, Hertha gegen Bochum im Berliner Olympiastadion am 4. Februar um 20.30 Uhr. Das Flutlichtspiel am Freitagabend. Hertha gegen Bochum. Das war ja in der Hinrunde, haben wir ja gegen Köln verloren. Da haben wir gegen Wolfsburg verloren. Und dann ging es am dritten Spieltag. 18, 19, 20. Ach, gegen die Bayern haben wir verloren.
Und gegen Bochum ist doch jetzt, da war der Aufwärtstrend erstmal.
Gegen Bochum ging der Aufwärtstrend los. Das war der erste Saisonsieg damals. Wir haben jetzt ja gegen Wolfsburg schon einen Punkt geholt. Also etwas besser in die zweite, in die Rückrunde gestartet als in die Hinrunde. Man hätte natürlich gegen Köln noch ein bisschen mehr holen können. Was soll's. Und gegen Bochum, die sind natürlich, wir haben die jetzt auch stark geredet in den letzten Wochen. Man vergisst immer, dass man nochmal gegen die spielt. Man denkt immer, hatten wir ja schon das Spiel.
Dann lass die jetzt mal kurz schwach reden. ist ein Aufsteiger.
Ist nur ein Aufsteiger.
Kann offensiv jetzt nicht so viel, klauen sich Spieler gegenseitig den Ball vor dem Elfmeter.
Stimmt.
Currywurst ist auf jeden Fall auch schlechter als in Berlin. Stimmt, die Idee war ja nächste Woche ein Currywurst-Duell zu machen.
Richtig, richtig.
Mal sehen, ob wir das schaffen.
Ja.
Und ja, okay, das ist das Duell am Freitag. Samstag gab es gar nicht so viele Knallerspiele, erinnere ich mich, oder?
Es ist relativ, Bayern München empfängt Red Bull Leipzig, Rasenballsport.
Ja. Ich habe
schon zweimal Red Bull gesagt, ist dreimal in dieser Folge.
Ich hatte hier so ein Schriftstück entdeckt auf dem Schreibtisch, wo auch das Logo so und irgendwas mit Provisionsvertrag oder so. Na, ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwie hier keine Gerüchte streuen, Henning, aber jetzt ergibt alles einen Sinn.
Ja. Nee, das leckere Getränk aus der Dose muss in München ran.
Okay, das ist auf jeden Fall ja dann das krasse Topspiel, logischerweise.
Das ist das krasse Topspiel um 18.30 Uhr abends. Davor haben wir Augsburg, Union Berlin, Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Bielefeld, Gladbach. Wird auch spannend. Beide müssen liefern. Köln, Freiburg, Mainz, Hoffenheim. Es ist ein relativ, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, überschaubarer Samstagnachmittag, muss ich sagen.
Ist so eine Sache, da schaltet man die Konferenz ein, aber hat wahrscheinlich nebenbei auch noch Netflix offen.
Ja.
Und Sonntag?
Und am Sonntag hat man dann nochmal ein Knaller. Topspiel.
Ist ein Knaller. Ist ein Knaller.
Dortmund-Leverkusen.
Dortmund-Leverkusen. Das ist richtungsweisend.
2-3.
Das ist richtungsweisend.
Ja. Ist natürlich für Dortmund heißt es oben dran bleiben. 6 Punkte auf die Bayern. Wir hatten es letzte Woche, hat Marco Reus das mit Valeska
Homburg
nochmal dezidiert auseinandergerechnet. Die Zahlen nochmal sich angeguckt.
Ja.
Dann sind es 8 Punkte auf den dritten Rang. Also Dortmund 8 Punkte vor Leverkusen. Ist natürlich dann für Leverkusen jetzt auch wichtig, da dran zu bleiben. Also für beide geht es darum, dran zu bleiben. Leverkusen an Dortmund, Dortmund an den Bayern. Das Dranbleiber-Duell.
Ja.
Und am Sonntagabend erwartet uns dann noch Wolfsburg gegen Greuther Fürth.
Mhm. Das Duell der beiden Clubs mit dem grünen Logo.
Ja, das Grün-Weiß-Derby.
Das Grün-Weiß-Derby. Mehr können wir dazu auch leider nicht sagen. Hat auch so den Charme eines.
Ja.
Dann der Sonntag, das letzte Spiel am Sonntag und dann auch so ein Duell. Also
das wird ein ganz komisches Spiel.
Da ist die Lindenstraße wahrscheinlich attraktiver im ersten deutschen Fernsehen, die es ja nicht mehr gibt, oder? Die wurde abgesetzt.
Kann sich alte Fragen nochmal an.
Ja, da ist die abgesetzte Lindenstraße spannender als das Duell. Kann man, glaube ich, sagen.
Ja. Weißt du auch, warum Fürth-Greuther-Fürth heißt?
Da war doch irgendwie was. Ich meine, da müssen wir in den Wikipedia-Artikel gucken. Das würde ich dann nachreichen für nächstes Mal. Ja.
Das wird ein komischer Spieltag, das weiß ich jetzt schon.
Weil wird ein ganz komischer Spieltag.
Erstens spielt die Hertha schon am Freitagabend. Und ich finde, das sind immer Spieltage, wo man dann am Samstag denkt, die Hände sich reibt und sagt, ach, Bundesliga. Und dann denkt man, ach stimmt, Hertha hat ja schon gespielt. Ich finde, man, obwohl es ja nur ein Tag vorher ist, nimmt man es nicht so wahr, als ob man wirklich am Spieltag teilnimmt. Ich finde, diese Freitagbegegnung ist immer so ein bisschen außerhalb von Raum und Zeit. Und am Sonntag weiß man schon nicht mehr, dass Freitag auch gespielt wurde. Und ich finde, an Spieltagen, wo Hertha Freitag gespielt hat, hatte ich das Gefühl, die machen gar nicht mit. Es fühlt sich an wie Länderspielpause ein bisschen im Herzen.
Weil es schon so weit weg ist.
Ja. Und dann klingt das dann mit Wolfsburg Fürth dann so aus, was wahrscheinlich auch wieder 8-7 ausgeht nach Elfmeterschießen. Und wir tun wieder
das wäre aber mal wenigstens eine Maßnahme, dass man sagt, bei solchen Spielen führt man das Elfmeterschießen spontan ein, damit da wenigstens ein bisschen Thrill ist.
Stimmt.
Und wenn das dann 0-0 ausgeht, dann hat man wenigstens noch so ein bisschen Action. Weißt du?
Ja, da haben wir schon im Pokal gesagt, dass da auch Partien dabei sind, die man nur guckt, weil es Pokal ist.
Ja. Alrighty, gut. Werden wir sehen, wie das Ganze ausgeht. Nächste Woche sind wir wieder da.
Ja.
Spiel vielleicht wieder, obwohl haben wir jetzt erstmal einen kleinen Puffer uns erarbeitet auch. Aber ich denke, wieder mit einem bunten Strauß an Themen.
Auf jeden Fall. Und unter der Woche sehen wir schon, ob wir, wie sehr wir recht hatten mit unseren DFB-Pokal-Auslösungen. Da werden wir, glaube ich, auf Instagram ein bisschen was posten.
Gerne.
Und dann lösen wir das in der nächsten Folge nochmal komplett auf.
Richtig. Und spannend wird ja auch wirklich sein, jetzt nochmal zum Thema des Anfangs zurückzukommen. Wie präsentiert sich jetzt Gladbach nach der ganzen Eber-Geschichte?
Auf jeden Fall.
Das wird interessant. Ich bin in Bielefeld, auch nicht leicht, weil Bielefeld gerade das Team der Stunde da unten. Auch das werden wir natürlich für euch ausgiebig analysieren, damit der Phönix vom Niederrhein mal wieder seinen Platz hier in diesem Format bekommt.
Ja.
Können wir eigentlich so eine eigene Rubrik machen? Lassen wir eine eigene Rubrik machen. Neues vom Phönix. Und dann Fanfare. Neues vom Phönix.
Ob wir da Probleme mit dem beliebten Nachrichtensender vom ZDF kriegen?
Ah, stimmt. Ja gut, vom Phönix. Auf Phönix.
ja.
Auch ein geiler Name für einen TV-Kanal.
Komplett. Phönix News. Machen wir einfach. Dann denken die Leute,
was hat das für einen Hintergrund? Auch das Rechercheauftrag an unsere Redaktion. Gehen wir so weiter und wünschen euch jetzt noch einen schönen Restsonntag beziehungsweise einen schönen Start in die Woche.
Auf jeden Fall ist ja Phönix gegen Hamster nächste Woche. Der ostwestfälische Hamster gegen den Phönix vom Niederrhein. Das Tierduell.
Das Duell der Tiere. Das Duell der Giganten aus dem Tierreich. Der verkannten Giganten. Die verkannten Giganten. Wer wird das Rennen machen? Der allseits beliebte Hamster mit seinen süßen Backen oder der Phönix, der Verwandlungskünstler, bekannt aus Harry Potter. Meine Damen und Herren, wir werden das Ganze aufdröseln. Nein, aber es ist ja so spannend. Da haben wir doch noch ein bisschen den Spieltag aufgewertet.
Auf jeden Fall.
Das können wir halt.
Das Hamster-Phönix-Duell, da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Vorfreude ist die schönste Freude und da ist jetzt eine ganze Woche für Zeit.
Currywurst-Duell, Hamster gegen Phönix-Duell und am Sonntag dann das Grün-Weiße-Duell. Das Spieltag der Duelle. Und wie sie ausgehen, dann nächste Woche bei uns. Macht's gut. Bis dahin. Und gute Woche.
Gute Woche. Ciao.
Ciao.